Hi, schön, dass du hier bist. Die Folge ist schon 4 Wochen früher bei Podimo im kostenlosen Bereich erschienen.
Ja, und wenn du neue Folgen früher und gratis hören möchtest von Friends in Crime, dann hol dir einfach die App und schon kann's losgehen.
Den Link zur App findest du in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Hi, ich bin Basti Bielendorfer.
Hallo und ich bin Sandra Sprünken.
Zusammen sind wir die, wie sagt man das jetzt? Das ist doch bescheuert.
Die geilsten.
Nein, aber wie sagt man den Anfang? Was soll ich sagen? Ich kann solche förmlichen Klamotten nicht.
Dann sag du einfach nur, hallo, ich bin Basti Bielendorfer. Gut, aber sag's bitte nicht wie so ein, naja, du sagst schon was dazwischen.
Okay.
Wir wingen uns da jetzt durch. Der Anfang wird etwas krotzelig.
Aber dann geht's aber. Hi, ich bin Basti Bielendorfer.
Hi, und ich bin Sandra Sprünken und wir sagen willkommen.
Zu unserem neuen Podcast, Friends in Crime.
Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Wir sind ein bisschen aufgeregt.
Ja, wir müssen uns jetzt erstmal vorstellen. Das ist super. Das ist so wie ein Bewerbungsgespräch oder so.
Absolut. Dann möchten wir uns hiermit bewerben. Wir sind auf jeden Fall Friends, Freunde, und zwar schon seit vielen Jahren, seit zu vielen Jahren beinahe schon.
Es endet wahrscheinlich sogar hier.
Ja. Das wäre voll schlimm, wenn das einfach Anfang vom Ende unserer Freundschaft wäre.
Wir sind Comedians beide.
Ja, das ist auch, glaube ich, sehr wichtig dazu zu sagen. Wir sind auch beide Podcaster, allerdings dann Comedy-Podcaster, jetzt das erste Mal hier im Crime-Segment unterwegs. Und wir sind vor allen Dingen, glaube ich, beide große True-Crime-Fans.
Absolut. Ich bin ein absoluter True-Crime-Fan. Und ich habe mich auch privat, sagen wir mal, durch das, was ich gelernt habe, immer ein bisschen damit auseinandergesetzt.
Ja, vielleicht direkt vorneweg, wir haben uns so vorgenommen, dass wir nicht die ganzen ganz klassischen Crime-Dinger besprechen wollen, die ja sehr spannend sind, die aber auch schon sehr viel besprochen wurden und die vor allen Dingen auch größtenteils sehr grausam sind. So hier Night Stalker oder Dahmer oder
Ted Bundy.
So.
Ja, es geht ein bisschen rum, auch ein bisschen Spaß beim Thema Crime zu haben. Wir machen uns nicht drüber lustig, wenn Leute gestorben sind oder wenn Menschen was Schlimmes widerfahren ist. Aber da wir nun mal beide aus dem Job des Comedians kommen, soll es grundsätzlich auch ein bisschen heiter zugehen. Und deswegen sind die Fälle manchmal eher skurril als richtig grausam.
Ja, und wenn ihr jetzt sagt, dieses Bewerbungsgespräch von Basti Bielendorfer und Sandra Sprünken hat mich immer noch nicht überzeugt, dann würde ich sagen, wir sind ja nicht nur Comedians und Podcaster, wir haben ja sogar auch noch, wie so eine Oma sagen würde, was gelernt, was Anständiges.
Wir haben was gelernt.
Was war es bei dir, mein Junge?
Ich kann es nicht aussprechen, aber ich bin studierter Psychologe und ich habe im Rahmen dessen, ich habe ein Diplom in Psychologie, habe ich auch im Gefängnis gearbeitet, in der JVA Lingen, in der sozialtherapeutischen Abteilung, und habe wirklich Menschen getroffen, die Schwerststraftaten begangen haben, also Serienmörder, sexuelle Missbraucher, Kinderschänder etc. Alles aus diesem Bereich.
Mega spannende Perspektive halt auch. Vor allen Dingen, wann kannst du dir sonst mal erzählen?
Man
das
kommt
ist ja
normalerweise
für Comedy
ja nicht
bisschen
ran.
Schwierig.
Ein bisschen schwierig, ja. Für die Bühne gehört es nicht, aber hier ist gut. Und das war einfach eine Welt, in die ich da vorgedrungen bin, die man als Normalmensch ja nun mal nie erlebt. Also du kommst an diese Menschen ja im Normalumfeld nicht ran.
Ich bin da auch sehr froh drüber, dass du diese Perspektive mitbringst, weil ich weiß jetzt schon, ich könnte das nicht. Ich wüsste nicht, wie ich das verarbeiten, handeln sollte im direkten Umgang, wie aber auch so mit Fällen mit nach Hause nehmen im Kopf. Das wäre alles zu viel für mich.
Ich glaube, dass das auch das ist, warum ich das am Ende nicht gemacht habe, weil ich es mit nach Hause genommen habe und weil die ich dort kenne, die dort immer noch arbeiten, in der Lage sind, hinter sich die Tür zuzumachen, und ich konnte das nie so richtig gut. Plus, das Erschreckende ist nicht, dass da irgendwie die bluttriefenden Mörder rumlaufen mit einem Hackebeil, sondern dass halt die ganz normalen Menschen sind, die dort sind. Und die Leute, die dir jeden Tag deine Brötchen verkaufen, deine Anträge stempeln oder in ganz normalen Situationen sind. Und ich weiß noch, dass das Eindrückste war, dass ich damals in das Büro meiner Chefin reinkam an meinem allerersten Tag, und da war noch ein anderer Mitarbeiter dabei. Und ich kannte den nicht, ich habe mich beiden nett vorgestellt. So ein Mann Mitte 40 irgendwie mit Bürstenhaarschnitt und einem karierten Hemd, und dann ging es in die erste Therapiestunde und ich dachte, okay, irgendwann muss ja jetzt der Klient kommen, man nennt es dann Klient.
Ja.
Und das war er.
Ach, das war er schon?
Er war es schon. Ich dachte, es wäre ein Mitarbeiter der JVA, es war aber einer der Menschen, die dort wegen Mehrfachmordes saßen, und der hat mehrere Prostituierte ermordet und deren Köpfe zu Hause aufbewahrt. Er wirkte aber wie ein völlig normaler Mensch, völlig freundlich, höflich, war verheiratet,
hatte
Kinder. Und
ihr habt euch noch gut über den BVB unterhalten.
Wir haben uns nicht über den BVB unterhalten, aber wir haben auf jeden Fall ganz normal drüber geschnackt, wo wir hier gerade sind, und bis mir dann klar wurde, das ist der Mensch, mit dem wir jetzt über seine Taten sprechen müssen. Und das ist ja diese Banalität des Bösen ist ja viel, viel erschreckender, als wenn du jetzt einen vor dir hast, der irgendwie ein Gesichtstattoo hat und seine Oma erwürgt hat, sondern jemand, der so aussieht, als wenn er irgendwie beim Bürgeramt arbeitet, aber solche Taten begangen hat, ohne mit der Wimper zu zucken, das fand ich viel, viel erschreckender.
Wie Basti hier direkt Leute mit Gesichtstattoos labelt. Wenn ihr uns hört und ihr habt ein Gesichtstattoo, das heißt nicht, dass ihr ein Straftäter seid, will ich mal ganz wichtig dazu
sagen.
Absolut,
wir lieben Leute mit Gesichtstattoo.
Das heißt, du hast auf jeden Fall, ich glaube, du hast jetzt überzeugt. Also mit der Perspektive.
Ich habe mein Bestes gegeben.
Ich bin halt ausgebildete und volontierte Journalistin. Das ist vielleicht auch in der Recherche von so Fällen und so ganz gut. Ihr werdet das merken. Ich bin die Person, die hier immer sagt, das ist nicht 100% belegt, weil ich weiß, das ist in manchen Crime-Podcasts auch anders. Damit man eine Geschichte erzählen kann, erfindet man manchmal hier und da Sachen dazu oder spricht viel über Theorien. Ich finde aber ganz wichtig, dass man dann immer sagt, das ist nur eine Theorie.
Ich habe seit heute erst erfahren, dass du Journalistin bist. Das war mir ehrlich gesagt nie bewusst.
Du Vollidiot.
Ich wusste es wirklich nicht.
Hier findet gleich der erste Crime live im Podcast statt. Ihr hört uns ja jetzt wahrscheinlich, aber wir haben klassische Podcast-Gesichter. Und trotzdem haben wir gesagt, nein, wir wollen auch zu sehen sein. Das heißt, ihr könnt uns zum Beispiel auch im Video sehen. Und dann könnt ihr mal reingucken. Wir haben hier, finde ich, ein sehr schönes Studio eingerichtet. Es hat so ein bisschen so Ermittlerscharme der... Was ist das, 50er?
Sieht ja aus wie das Büro von Erich Honecker. Aber
also
es ist
Pressspan auf jeden Fall.
Es ist Pressspan und zusammengeklebt.
Es ist eine edle Pressspan-Optik und wir sind jetzt, also ich zumindest, ich hoffe du auch, bereit für unseren ersten Fall hier bei Friends in Crime.
Ich bin sowas von hart bereit.
Gut, erste Folge, direkt Frage. Karl von Kosel, sagt dir das was?
Nee.
Es wäre gut, wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich kenne die Geschichte, die spoilern würdest, ja. Und dann wäre vorbei.
Ist lang, nee, habe ich, also ich habe den Namen irgendwann mal gehört, aber ich, also ist ein Fall, wo ich schon mal irgendwas von gehört habe, weil wenn man in der Forensik, nein, aber wenn man in der Forensik arbeitet, dann liest man halt viel über kriminelle Fälle, so der Geschichte, aber Okay. Ich kann dir nicht sagen, was da passiert ist.
Okay, also wenn wir im Filmgenre wären, würde ich wahrscheinlich sagen, das Ganze beginnt so ein bisschen wie so eine romantische Komödie. Ich sehe Hugh Grant, ich sehe Julia Roberts, übertrieben gesagt. Mhm. Sind die 30er Jahre. Ja, ein deutscher Arzt wandert nach Florida aus.
Okay.
Und verliebt sich unsterblich in eine junge und wunderschöne Kubanerin. Mhm. Ja. Die einen werden am Ende sagen, er ist ein exzentrischer Romantiker. Die anderen würden wahrscheinlich sagen, er ist ein kranker Rechtsbrecher. Also das klären
erste
wir
klingt
heute.
Positiver irgendwie. Also er hat Mamacita gefunden oder was. Nicht schlecht.
Jein, genau. Wir beginnen, würde ich sagen, ganz vorne in der Geschichte. Und es ist eben die Geschichte von Karl von Kosel. Und eigentlich wird es hier schon ein bisschen schräg, denn den Namen hat er sich im Laufe seines Lebens eigentlich selber gegeben. Es ist nicht sein eigentlicher Name. Jein, also er behauptet, er wäre angeblich ein Nachfahre von Anna Constantia, Reichsgräfin von Kosel. Klingt ja erstmal ziemlich flott, finde ich.
Klingt stabil, ja. Ist irgendwie, klingt nach Kohle auf jeden Fall.
Ist spektakulär. Nach eigenen Angaben ist er auch in dem Palais dieser Familie Kosel, dem Kosel-Palais, aufgewachsen. Das ist in Dresden in der Nähe von der Frauenkirche. Das kann man aber sehr schnell nachrecherchieren. Das ist eigentlich gelogen. Das war nämlich im bürgerlichen Besitz und da war eine Polizeidienststelle drin in
also
der Zeit.
Also er war ein Betrüger.
Ja, ich denke, so kann man das jetzt schon sagen. Ja, er hat sich dann sogar, weil er dachte, Karl von Kosel ist noch nicht dick genug, hat er sich dann auch noch, als er nach Amerika ging, ist Count Karl von Kosel
Count
genannt.
Karl von Kosel. Das also ist sowas Alliteration wie, Overload. Das oder? Gefällt mir sehr gut.
Aber gut, oder? Wir sind doch Alliterationsfans.
Wir sind absolute Alliterationsfans. Baron, Basti Bielendorfer.
So. Und ich wäre, keine Ahnung, was ist denn alles? Sultan Sandra Sprünken.
Sultanine, ja.
Sultanine ist Sultanin. Die weibliche Form, ja.
Count Graf von Kosel.
Ja, Count ist so in, auf Deutsch sowas wie Graf.
Okay, nicht schlecht.
Genau. Und so hat er sich genannt. Klingt ja erstmal schon mal viel besser, denn eigentlich heißt er Georg Karl Tenzler.
Finde ich auch nicht so schlimm. Wäre auch gegangen. Ist halt weniger royal, ne? Namen machen Leute.
Und dann
so
kommt er noch aus Dresden, noch Georg Dresden. Karl Tenzler.
Tenzler.
Naja, das ist das Erste, was er lügt. Die anderen Sachen, die er dann sich noch dazu lügt, vermutlich ist, er hat angeblich in Deutschland einen Doktortitel erworben, nachdem er Medizin, Biochemie und Elektrotechnik studiert hat.
Alles gleichzeitig.
Ich weiß nicht, das klingt alles wie sehr aufwendige Studiengänge, aber angeblich hat er das alles gemacht. Ist natürlich nichts davon nachweisbar. Es gibt da keine Urkunden zu, keine Einträge an den Unis. Ist ja auch einfach, das war kurz vorm Ersten Weltkrieg damals. Kannst du auch viel behaupten und sagen, ja, die Dokumente sind weg.
Das war damals, glaube ich, deutlich einfacher, als es heute ist in der Zeit der Digitalisierung und Datenspeicherung und so. Also ich glaube, damals konntest du dich leichter als jemand ausgeben, der du nicht bist. Du konntest natürlich auch leichter Morde begehen. Es gab keine DNA etc.
Heute musst du das erstmal alles LinkedIn-Profil
genau.
und so eingeben.
Obwohl es auch heute noch genug Betrüger gibt, ne? Aber es ist viel schwieriger geworden als damals.
Ja,
damals
auch Urkundenfälschung und so, ne? Das war ja auch damals.
Du konntest auch niemanden, also klingt natürlich absurd, aber in den 30ern, wie wolltest du die Geschichte einer Person nachvollziehen, die sie dir erzählt hat? Also heute kannst du zumindest, du hast Social Media, du hast Google etc., irgendwelche Spuren hinterlässt ja jeder. Und wenn du dann irgendwie, wie alt war er, 40, 50, als er die Geschichte erfunden hat?
Ich glaube, in den 40ern muss er da schon gewesen sein.
Dann
40ern.
Hast du heutzutage, wenn du in den 40ern bist, hast du irgendwo einen Fußabdruck hinterlassen. Es ist unmöglich, das nicht zu tun. Und zu der Zeit konntest du dich eigentlich theoretisch neu erfinden.
Das war einfacher. Aber nichtsdestotrotz hat er, finde ich, dann doch sehr dick aufgetragen. Weil erstmal mit dem Adelstitel, dann hatte er ja auch noch gesagt, er hat all diese Studiengänge. Am Ende waren es, ich glaube, 9 Abschlüsse in verschiedenen Fachbereichen und Studiengängen, die er dann am Ende hätte haben wollen. Oder für sich beansprucht hat. Und das ist schon dreist.
Das war auf jeden Fall schon, hat schon einen rausgehangen, wenn er von gar nichts Ahnung hatte. Aber ich meine, das ist ja das Bewundernswerte an Betrügern, dass sie das zu einem gewissen Maße aufrechterhalten können. Ne? Also, dass sie zumindest so Grundkenntnisse haben. Ja.
Also, ich darf schon mal sagen, bei ihm fliegt es nie wirklich final auf oder zumindest nicht in einer großen Vehemenz so.
Okay.
Ja. Was ich auch noch finde, was dagegen spricht, dass er tatsächlich diese 9 Abschlüsse hat, ist, dass er nach dem Studium dann einfach eine mechanische Werkstatt in Dresden aufmacht.
Das würde ich nach 9 Studiengängen würde ich jetzt auch erstmal machen. Weißt du, ich repariere Waschmaschine, aber ich bin eigentlich Neurochirurg.
Wichtig dafür auch die Biochemie und die Medizin.
Die kann man immer gut gebrauchen.
Das heißt, das ist ein bisschen komisch. Das ist, du bist Arzt, aber arbeitest im Grunde als Autoschrauber vereinfacht. Ist, weiß ich
vielleicht
nicht.
Einfach ein bescheidener Typ, der Karl von Kosel.
Ja, was er auch erzählt ist, dass er viel rumgekommen ist, das ist allerdings belegbar in Teilen so. Er war in Afrika, in Indien, viele Jahre in Australien bis zum Weltkrieg und so. Und
für die Zeit auch schon ungewöhnlich.
Ja.
Also, ne, das waren Zeiten, wo manche Menschen ihr Heimatdorf nicht verlassen haben.
Aber rumgekommen ist er wohl. Und er wurde dann aber irgendwann zu Weltkriegszeiten vom Militär interniert, also gefangen gehalten während des gesamten Ersten Weltkriegs. Und dann wurde er irgendwann wieder freigelassen und ist zurück nach Deutschland aus Australien. Und dann hat er, jetzt wird's schon das erste Mal für ihn romantisch, seine erste Frau Doris kennengelernt, mit der hat er auch 2 Töchter bekommen. In den 20ern dann noch ist Karl dann am Ende in die USA ausgewandert, aus Deutschland wiederum, ne? Seine Schwester war schon dort, er hat Frau und Kinder mitgenommen und dann kommen wir jetzt sozusagen dahin, wo dann auch am Ende unser Fall final spielt.
Aber auch ein krasser Schritt, ne? Mit Frau und Kindern von Deutschland nach Amerika auszuwandern.
Ja, seine Schwester war, wie gesagt, schon da. Er ist mit denen sozusagen hinterhergegangen. War dann erst in einer Kleinstadt in Florida, unwichtig. Und dann hat er aber auch die Familie dort gelassen, also seine Frau und die Kinder, und ist in den 30ern dann nach Key West gegangen. Ich weiß nicht, ob du Key West
kennst? Florida, ja. Klassisch, genau, also, dass diese da bei den Everglades, wo es dann so kleine Inselchen gibt. Ne?
Genau, das ist ganz im Süden noch unter, wer schon mal in Amerika war, unter Miami, heißt auch so die Keys. Und das ist halt eigentlich die größte von diesen kleinen Inseln und auch die letzte. Die sind alle mit so einer richtig geilen Brücke verbunden. Könnt ihr mal googeln, 7-Mile-Bridge. Oder wir laden euch am besten mal ein Foto von den Keys, damit ihr so einen Eindruck bekommt, wie das da aussieht. Weil das ist tatsächlich ziemlich cool. Da sind, man kennt das manchmal aus dem Fernsehen, sind diese pastellfarbenen Holzhäuser und sowas. Sieht eigentlich sehr geil aus.
Da werden die amerikanischen Rentner aufbewahrt, oder? Florida ist doch der Seniorenstaat.
Da wird
doch
ab
70 kriegt man ein Busticket nach Florida und dann wird man in Key West irgendwo in so eine Villa gesteckt und dann wartet man da, bis irgendwann.
Also wenn ihr Key West mal sehen wollt, wir packen es auf unsere Instagram-Seite @friendsincrime durchgeschrieben. friendsincrime_official.
Official.
Yeah. Wir haben gedacht, wir schreiben es gleich dazu, damit es gar keine Zweifel gibt. Und da könnt ihr auch mal euch ein Foto angucken, dann kommt ihr so ein bisschen vielleicht auch da rein.
Fotos von Karl von Kosel haben wir auch, oder? Gibt es so Fotos von dem? Ja.
Ja, die kommen da auch alle drauf, klar. Ja, natürlich. Natürlich. Key West zählt das ganze Jahr über zu den sonnigsten und wärmsten Orten der USA tatsächlich. Im Winter, das finde ich sehr muckelig, 24 bis 27 Grad.
Nicht schlecht, da können wir mal die Füßchen in den Sumpf halten. Gibt halt viele Alligatoren und Boas.
Ich würde die Füße,
so.
Ja, die werden dann weg.
Naja, gut.
In Florida generell. Im Sommer so 30 bis 32 Grad, also ist nie kühl. Es ist immer eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Also das ist vielleicht das Einzige, wo ich sagen würde, muss man doch nicht hinziehen. Aber es klingt schön, es
aber
sieht schön aus.
Was heißt, er hat die Familie dort gelassen? Er hat sie verlassen oder er hat gesagt, ich komme bald wieder?
Er ist zum Arbeiten dahingegangen, laut offizieller Aussage, ja.
Okay, also sie haben auf ihn gewartet?
Ja, sozusagen.
Und was hat er hat dann da nicht gearbeitet?
Doch. Er ist tatsächlich dann in Key West, deswegen ist er auch dahingegangen, an das US-Marinehospital gegangen. Und dann hat er dort eine Anstellung bekommen als Radiologie- oder Röntgentechniker, wird man heute sagen.
Okay. Aber da hat ihm dann eine seiner erfundenen seiner erfundenen der Titel wahrscheinlich geholfen,
oder? Einer von
oder?
Den neun oder alle. Ja, einer von den anderen. Auf jeden Fall hat er die Anstellung sofort bekommen.
Okay.
Wahrscheinlich hat er auch noch nie mit so einem Röntgenapparat gearbeitet.
Naja, das war die Zeit, als man Röntgen noch beim Schuster benutzt hat, um die Füße, also um zu schauen, ob der Schuh an die Füße passt. Das ist ja wirklich so. Ne? Also man hat ja, bis man ja, langsam ja,
bis
Richtung
man wusste,
der 50er Jahre
die
gecheckt hat,
sind, ja,
ja, hat man halt alles gerönt, stimmt. Die ganze Zeit. Also du wurdest zum Spaß gerönt faktisch. Ne? Und das hat mir Reini irgendwann mal erzählt, ein Freund von mir, dass man wirklich damals in guten Schuhgeschäften ein Röntgengerät stehen hatte, wo man dann den Fuß reingetan hat. Und dann konnte man sehen, genau, konnte man sehen, dass der Fuß zu diesem Schuh gut passt. Würde man ja aus heutiger Sicht nie auf die Idee kommen, jemanden so viel Gammastrahlung auszusetzen. Ne?
Du, heute kriegst du ja 15 Bleischürzen um und alle anderen rennen so panisch aus dem Zimmer, selbst beim Zahnarzt. Ist dann plötzlich das ganze Zimmer leer, wenn die nur irgendwie so eine Mini-Zahnstelle, einmal so eine Wurzel oder so.
Das Ding, was um einen rumfährt beim Zahnarzt, finde ich auch schlimm. Da hat man das Gefühl, das gesamte Gehirn verstrahlt wird.
Wir haben unterschiedliche Versicherungsformen, das merken wir hier schon. Ja. Einer ist gesetzlich versichert und einer privat, weil bei mir fährt gar nichts um mich rum. Bei mir wird so ein Klapperautomat in den Mund geschoben, dann beißen sie mal da drauf, das tut wahnsinnig weh, dann sitzt du da 30 Sekunden alleine in dem Zimmer und muss das selber festbeißen. Es ist sehr unwürdig.
Nee, du hast ja auch schön, die Augen von dem Rumänen auf dem Pennymarktparkplatz lasern lassen mit dem Laserpointer.
Habe ich selber gemacht an der Lidl Selbstzahlerkasse.
Nicht schlecht.
So. Dafür ist gut geworden. Ja, dafür lese ich hier die Fakten und unseren Fall ja wohl fehlerfrei
zwar
vor.
Mit nur einem Auge, aber machst du gut.
Jetzt, glaube ich, kommen wir zu der Stelle, wo es immer absurder wird. Und okay. Zwar hat Karl, habe ich dir ja schon erzählt, diese Vorfahrin, die Gräfin von Kosel. Und er hat später auch ein Buch geschrieben, in dem er dann geschrieben hat, dass ihm immer wieder der Geist von der Gräfin
von Kosel.
Der Geist
von der Verwandten, die er gar nicht hatte, erschien.
Genau.
Das ist nicht
ja. Und die erschien ihm immer wieder in Visionen und teilte ihm mit, dass das Gesicht seiner wahren Liebe in Form einer exotischen, dunkelhaarigen, schönen Frau auf ihn warten würde. Ich meine, würde sich erstmal jeder freuen.
Ja.
Und jeder, der damals Selma
Oma
Hayek gesehen hat.
Ich wollte gerade sagen, meine Oma hat mir damals gesagt, Selma Hayek, die wirklich vom Dusk Till Dawn, ein stabiles Brett, die lässt sich Whisky über den Fuß laufen und macht mit einer Schlange rum. Da war Oma Hani auf jeden Fall überzeugt.
Auch, ne?
Die Vision hatte ich auch. Und so ist ja auch mein Privatleben dann wahr geworden.
Ich glaube, jeder in deinem Alter hatte die.
Alle hatten die Vision.
Er hat sie aber auch gehabt. Und deswegen gehen bei ihm alle Alarmglocken an oder öffnen sich die Himmelspforten oder wie auch immer man es sagen will, als eines Tages die 20-jährige Elena Hoyos oder Hoyos, das H spricht man glaube ich im Spanischen nicht, so in die Klinik kommt, in die Röntgenklinik. Familie hatte sie dorthin gebracht, weil sie schwer krank war. Karl ist zu dem Zeitpunkt jetzt mittlerweile 53 Jahre alt. Ich habe schon gesagt, sie 20. Und er weiß aber sofort, dass Elena die Frau aus seinen Visionen ist, verliebt sich natürlich unsterblich in sie.
Natürlich.
Sagt, sie sind seelenverwandt, er hat so viele Jahre auf sie gewartet.
Bei was kann man sich mehr verlieben als beim Röntgen? Ne?
Ist sie da, absolut. Vielleicht möchtest du den Namen einmal vorlesen, weil ich weiß, du hast ja direkten Kontakt zu der spanischsprachigen Community.
Absolut.
Lies mal hier.
María Elena Milagro de Ojos.
De Ojos, bist du sicher oder Ojos? Nee,
ich glaube nicht, ich glaube es heißt Ojos.
Ojos. Ojos. Okay.
Ojos wäre Augen.
Ja, ich glaube, so heißt sie nicht.
Schöner Name, kann man nicht
Maria
sagen.
Maria Elena.
Und den hat sich nicht Milagro mal selber ausgedacht, das ist schon mal gut. Das ist ja das, ey, so lateinamerikanische Namen haben ja einfach immer einen bestimmten Singsang. Weißt du?
Ja,
Karl Denzer, Karl Denzer, Basti Bielendorfer. Und dann heißt du Maria Elena Milagro de Ojos. Ojos, Ojos.
Ja, es klingt schön, ne?
Ein schöner Name, ja.
Genannt
aber
wird sie
war
halt
sie denn interessiert
nur
an ihm?
Nee. Nee.
Also er das hat gesagt, heben Sie mal die Bleischürze an, aber war nicht... Sie war nicht begeistert.
Überraschenderweise war die 20-Jährige von dem 53-jährigen Mann nicht so begeistert. Kein Leonardo DiCaprio-Phänomen an der Stelle.
Ja, wirklich schade.
Hat nicht geklappt. Also Elena, habe ich ja schon gesagt, stammt aus einer kubanischen Familie. Sie hat eine sehr große Familie, generell, ne? Also die dort alle in Key West sind. Sie selber lebt in einem Haus mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihren zwei Schwestern. Sie wird tatsächlich oft auch in Artikeln und auch Zeitungsartikeln von früher, ich zeige sie dir einfach mal, als sehr schöne Frau beschrieben. Tatsächlich finde ich auch, dass sie aussieht wie so ein, ja, wie ein Movie-Star.
Ja,
also ich habe hier ein
hat
Foto
schon harte
von ihr.
Züge, aber ich meine, das ist natürlich, damals war ja
dunkle
nun mal
Augen,
der Stil
dunkle
und so,
Augen,
doch,
braun,
auf jeden Fall.
Dunkle Locken, dann trägt sie hier einen...
Die Schönheitsideale waren ja auch einfach anders ausgeprägt. Ne? Also zum Beispiel meine Oma war auch eine außergewöhnlich schöne Frau, wäre aus heutiger Sicht aber das, was man ein bisschen Spack nennen würde, weißt du? Also sie war definitiv eine etwas kräftigere Frau in den 30er, 40er Jahren. Also sie war nicht
dick. Ja, da war das zum Glück auch noch ein Schönheitsideal.
Aber das war halt ein Schönheitsideal zu der Zeit. Und sie war jetzt auch nicht spindeltür, zumindest dem Gesicht nach zu urteilen.
Ja, doch, auf Fotos kann man, sie war schon schlank. Ich glaube, das war damals tatsächlich dann auch gerade so ein bisschen Zeitgeist, 20er, 30er. Sie war auch erst 20, muss man vielleicht auch dazu sagen. Das Bild findet ihr von ihr übrigens auch. Das sind auch zwei Bilder auf unserem Instagram-Kanal. Dann könnt ihr euch selber mal ein Bild machen. Und Elena hatte bereits mit 16 das erste Mal geheiratet. Ihr Mann hatte sie dann aber nach ihrer ersten Fehlgeburt verlassen. Sind verheiratet geblieben, hat sie aber verlassen. Und dann ist Elena eben daraufhin bei ihrer Familie geblieben und hat auch mit denen zusammengelebt. Und irgendwann wird sie aber krank und es wird Tuberkulose diagnostiziert. Deswegen ist sie dann eben auch in dieses Krankenhaus gekommen, das Marienhospital.
Am Ende damals, ne?
Ja, tatsächlich. Also Tuberkulose, vielleicht kennt ihr das unter dem Begriff Schwindsucht oder es hieß damals auch die weiße Pest, weil da wirklich wahnsinnig viele Menschen dran gestorben sind. Das ist eine bakterielle Infektion, die die Lunge befällt und so weiter. Ich weiß zum Beispiel in Moulin Rouge, in dem Film hat Nicole Kidman auch Schwindsucht. Das ist so, wenn die Leute anfangen, Blut zu husten, dann assoziiert man das oft mit Tuberkulose oder Schwindsucht. Das soll dann so die... ja, die Darstellung davon irgendwie sein. Passiert tatsächlich gar nicht immer. Heutzutage ist es relativ easy. Irgendwann gab es auch mal eine Zeit lang Impfungen dafür. Heute nimmst du einfach Antibiotika über zwei Wochen, wie bei sehr vielen Dingen, die einen früher alle umgebracht haben.
Ja, früher hat einen so ziemlich alles umgebracht, ne? Das muss man ja sagen. Jede kleine Infektion konnte dich killen. Und wir sollten sehr verdammt dankbar sein, dass unser Leben heute so ist.
Du hast es gerade eben schon gesagt, früher ist halt Tuberkulose in der Regel sehr, sehr oft. Natürlich gibt es immer einige Überlebende, aber es ist eigentlich fast immer tödlich geendet. Und dann kommt ja jetzt in diesem Fall noch dazu, dass ja der behandelnde Arzt, Karl von Kosel, nicht mal Arzt ist.
Das ist immer schlecht.
Das minimiert die Chancen, glaube ich auch. Also er besteht natürlich darauf, sie selber zu behandeln, wirft sich da mit allem rein, was er hat. Und er überschüttet sie und ihre Familie mit Geschenken. Er umwirbt Elena, wo er nur kann. Ne? Es gibt Kleidungsstücke, es gibt Schmuck. Jeden Tag bringt er ihr was mit, natürlich auch Blumen. Er hält mehrmals um ihre Hand an.
Während die andere, wo war die Ehefrau dann? Wo hat die gewartet? Wo hat er die hingebracht?
In der anderen kleinen Stadt von Florida, nicht in den Kies, weiter weg, auf dem sozusagen Festland.
Hat er immer geschrieben, leider habe ich kein Geld, ich kann nichts schicken, sieht schlecht aus.
Darüber wissen wir nichts, aber so stelle ich es mir tatsächlich vor, ja. Das Ding ist, trotz all seiner Mühen, Elena erwidert halt seine Gefühle nicht.
Das ist aber schade für ihn, nicht?
Ja, und er bringt alles, was er finden kann, jegliche medizinische Ausrichtung in die Wohnung von Elena und ihren Eltern. Also er hat dann Röntgenapparate dort stehen.
Ich glaube, die waren damals noch ein bisschen größer als heute.
Definitiv. Und ich glaube auch nicht, dass man die aus dem Krankenhaus für private Nutzung mal eben mitnehmen kann. So.
Ist jetzt nicht ein Tacker oder ein Locher oder so. Also ich nehme mal den Röntgenapparat mit, war wahrscheinlich ein bisschen unentspannt zu der Zeit.
Ja, er nimmt aber auch elektrische Geräte mit für Elektroschocktherapien, die er ausprobieren möchte. Er braut auch experimentelle Heilmittel, also Tränke, was auch immer er finden kann, wo er meint, das könnte helfen. Aber ich weiß nicht, ob du es schon ahnst, geholfen hat das natürlich alles nicht.
Stell dir mal vor, Karl von Kose hätte versehentlich, ohne Ahnung zu haben, die Heilung für Tuberkulose gefunden. Das wäre ein schönes Ende der Geschichte, aber so ist es nicht gekommen. Ne?
Das wäre ja dann nicht so ein richtiger True-Crime-Fall. Naja.
Ja, irgendwie schon. Betrüger
erfindet. So hätte ein Nicht-Arzt, ja. Aber dann wäre es ein Happy End und
es gibt kein
Happy End. Nicht zu viel verraten. Ich würde es nicht als Happy End bezeichnen, was jetzt hier gleich noch passiert. Unter anderem natürlich auch deshalb, weil Elena stirbt 1931, da ist sie dann 22 Jahre alt, eben an der Tuberkuloseerkrankung. Ja. Es geht dann weiter nach Elenas Tod und zwar bezahlt von Kosel mit Erlaubnis der Familie ihre Beerdigung. Ja, sie wird normal vergraben auf einem Friedhof und dort beerdigt. Und Karl wird auch da schon als sehr engagiert beschrieben und er deckt zum Beispiel auch das Grab von Elena auf dem Friedhof selber mit Planen und Tüchern und so weiter.
Ist ja auch eine extrem strange Nummer, wenn der Arzt, der deine Tochter behandelt hat, gleichzeitig die Beerdigung bezahlt.
Wenn du kein Geld hast als Familie und das bietet dir jemand an, ich meine, warum nicht, ne?
Nee, dass sie es angenommen haben, ist okay, aber trotzdem ist das Setting ja schon seltsam. Ja, also stell dir vor, dein Hausarzt würde anrufen, würde sagen, ich übernehme jetzt ihre Bestattung. Das ist schon ein bisschen seltsam, ne?
Ja, es geht dann auch noch weiter. Nervt die Familie dann immer weiter nach ihrer Beerdigung und irgendwann stimmt dann die Familie sogar zu, dass er ein Steinmausoleum auf dem Friedhof von Key West errichten lassen darf.
Er fährt aber einen dicken Mittel auf, ne? Das, ja. Das Kleine ist noch zu wenig.
Er lässt es dann bauen, dann wird sie dorthin verlegt. Und jetzt wird's weird, er besitzt den einzigen Schlüssel zum Mausoleum. Er besucht das Grab, so wie es heißt, fast jede Nacht, wo ich auch schon denke, warum denn nachts, aber egal. Er bringt jeden Tag frische Blumen mit natürlich, er setzt sich dort auf einen Stuhl, er singt dort zu Elena, er spricht mit ihr. Es gibt auch Gerüchte, die sind nicht eindeutig belegt. Ich glaube, das ist eher ein Teil von der Legende, die sich da aufgebaut hat. So, er hat so was wie ein Telefon oder eine Sprechanlage in die Gruft einbauen lassen, um sozusagen, auch wenn er nicht da ist, mit ihr sprechen zu können.
Er faxt ihr zwischendurch.
Das gab es leider noch nicht, aber sonst hätte er es gemacht.
Also ja. Er hätte dann von wo hätte er denn gesprochen? Dann von oben oder was? Also ich meine, das muss ja irgendwo hingeleitet sein, die Sprechanlage.
Wie ein Fernsprecher wahrscheinlich.
Früher. Also dass er sich dann Draht bis nach Hause gelegt
ich
hat.
Weiß
oder
ich. Ich sag
es wirkt alles Legende. Schon recht fanatisch, ne?
Absolut. Ich glaube, da bist du auf dem, wie soll ich sagen, da hast du einen guten Riecher, da bist du auf einem guten Weg.
Das ist schon 5% über normale Verehrung von jemandem, mit dem man nie zusammen war.
Ja, das geht aber auf jeden Fall 2 Jahre lang so. Jede Nacht am Grab und so weiter.
Aber ich glaube, dieser unbedingte Glaube an eine Beziehung, die nicht existiert, das ist ja was bis heute fortbesteht. Ich meine, hast du den Fall mit Brad Pitt letztens mitbekommen?
Nee.
Es gab eine Italienerin oder eine Französin, ich weiß nicht genau, ich glaube Französin, die von einem Scammer reingelegt wurde.
Ja.
Und das klingt jetzt erstmal harmlos oder normal, aber
ja,
dieser
man ist ja
Scammer
auch bei Scam immer schnell sozusagen dabei zu sagen, wie bescheuert wäre mir nicht passiert.
Ja, in dem Fall kann man das aber auf jeden Fall sagen. Also das muss man wirklich mal sagen. Die Frau hat, die Bilder können wir vielleicht auch auf die Homepage stellen oder auf Instagram stellen, weil diese Frau war verheiratet und offensichtlich in einer unglücklichen Beziehung gefangen und die hat von einem Scammer Mitteilung bekommen, dass er Brad Pitt wäre, was ja schon mal recht unwahrscheinlich ist, dass ich als mittelalte, mit-50er Französin also, Mails von
naja,
Brad Pitt
Moment,
bekomme.
Dass George Clooney schreibt, okay, aber Brad Pitt ist unwahrscheinlich.
Nee, das ist unwahrscheinlich. Und ich zeige dir mal ganz kurz ein Bild davon, damit du...
Oh shit, warte, die arme Frau.
Warte, Brad Pitt, Scam. Und ja, es war nun mal so, dass diese Frau dann, das sind die Bilder, die sie bekommen hat, Bilder von Brad Pitt aus dem Krankenbett bekam, wo er ihr mitteilte, dass er eine schwierige Operation vor sich hatte. Und dass er auf ihre Hilfe angewiesen ist. Und das sind die echten Bilder, die diese Frau bekommen hat. Am besten gefällt mir das OP-Bild, wo man Brad Pitts Kopf im falschen Winkel am Ende eines Stockfotos gesetzt hat. Aber auch die anderen Bilder sind alle wirklich sehr halt.
Ja, die sind offensichtlich retuschiert.
Die sind nicht wirklich gut. Die sind nicht wirklich gut. Die sind wirklich, wirklich schlecht. Und diese Frau hat
das
am
eine
Ende,
Rendezvous, das ist der Kopf bei Rendezvous mit Joe Black und er ist aber in einem Arztkittel. Er ist auch auf diesen Bildern alles zwischen 40 und 60.
Genau, er sieht jedes Mal komplett anders, auch vom Alter her. Ja, und hier hat er ein Schild in der Hand, wo drauf steht, I love you. Und diese Frau ist, obwohl sie also offensichtlich gar nicht unzurechnungsfähig war, darauf reingefallen, hat diesem falschen Brad Pitt am Ende, glaube ich, über $800.000 überwiesen.
Aber ist das Obsession? Das ist ja nochmal was anderes. Ich glaube, da sind wir jetzt ganz woanders unterwegs, oder?
Ja, es ist natürlich was anderes, aber der Impuls, an etwas zu glauben, was nicht da ist, mit dem Bedürfnis, also wenn du eine Lüge oft genug erzählst, glaubst du selber daran. Und wenn eine Lüge dir oft genug selber erzählt wird, glaubst du auch irgendwann daran.
Naja, und Karl glaubt ja, dass Elena für ihn bestimmt ist, schon immer war und dass das Schicksal ist so.
Ich meine, natürlich muss da irgendeine Art von Disposition dafür da sein, dass jemand das glauben kann. Also zum Beispiel jetzt bei diesem Brad Pitt-Fall, da muss man sich schon fragen, wie kann eine Frau, die also handlungsfähig und sagen wir mal, die
aber das ist doch gut als Input für eine der nächsten Folgen, dass wir mal so, ich sag mal, die krassesten Scams, weil das sind auch nur Verbrechen, uns mal nehmen und da mal hintergucken. Das ist schon mal ein guter Input. Das werde ich mir gleich auf meinem Blog notieren.
Du kannst davon aussehen, jemand wie Karl von Kosel hätte früher Social Media verwendet, ne? Wenn das gehabt hätte. Und
wahrscheinlich
er hätte
schon,
wahrscheinlich so einen Internetschrein für diese Elena gemacht. Und bei ihm ist der Impuls anders. Bei dieser Sache geht der Betrug ja dahingehend, dass jemand eine hilflose Frau abzocken möchte.
Ja, das und wird noch viel, viel besser. Das ist noch lange nicht alles.
Aber bei ihm geht es ja bisher, was du erzählt hast, eher um Obsession als um echten Betrug.
Sozusagen,
er investiert
Er hat natürlich Elena geschadet, bestimmt auch durch seine Behandlung, die nicht Aber er wollte eigentlich nicht schaden, sozusagen, ja. Ja. Er ist voll drin. Er lebt das so, ne? Wie gesagt, er ist 2 Jahre jede Nacht an diesem Grab. Das finde ich schon krass. Und irgendwann reicht ihm das aber alles nicht mehr und so entwendet von Kosel dann Elenas Leichnam heimlich aus dem Mausoleum.
Er hat ja auch alleine den Schlüssel, ist ja nicht so schwierig, muss er aufschließen, schleppt die da raus. Hat die Familie das nicht gestört, dass er alleine den Schlüssel hat?
Das wissen wir nicht.
Ich gehe mal davon aus, wenn es Kubaner waren, waren es Katholiken. Die werden bestimmt ein bisschen unentspannt gewesen sein, oder?
Davon wird nirgendwo was erwähnt.
Okay,
zumindest haben sie es in irgendeiner Form ja geduldet. Also.
Und er schleppt dann ihre verweste Leiche daraus, weil wenn es 2 Jahre später ist, dann ist da ja schon der Verwesungsprozess sehr eingetreten.
Vor Gericht sagt er, Elena habe ihn oft gebeten, sie aus dem Grab zu holen, weil natürlich in seinem Kopf kommunizierte er mit ihr. Und ja, er transportiert die Leiche und zwar mit einem Bollerwagen zu sich nach Hause. Das ist gerade in Anbetracht von Vatertag.
Ja.
Ist das jetzt? Ich bin jetzt immer skeptisch, wenn ich über einen Bollerwagen rumkomme.
Er hat die 4 Kästen Stauder vorher rausgenommen und Elena dann reingelegt.
Ja, er hat sich den Bollerwagen genommen und das scheint auch alles funktioniert zu haben.
Also Bollerwagen scheint
damit
zu sein.
Damit bis nach Hause gekommen über Nacht. Und sein Zuhause, das ist ein kleines Haus in der Nähe des Flughafens. Es ist so, wird zwischen Schuppen und kleiner Lagerhalle beschrieben, also irgendwo größentechnisch dazwischen und auch relativ einsam gelegen. Das ist wahrscheinlich für seine Pläne auch genau richtig und wichtig. Und er nimmt sie dann mit zu sich nach Hause und ist ja, wie gesagt, schon eine Leiche, eine ältere. Und deswegen beginnt er dann natürlich auch einen Prozess, um diese Leiche, ich sag mal, zu erhalten, zu mumifizieren. Das fand ich auch ganz spannend. Ich habe das da mal nachgelesen, weil ich mir gedacht habe, es muss ja wahnsinnig gestunken haben alles und so. Tatsächlich habe ich ein Interview gefunden, einen Online-Artikel auf Weiß mit Dr. Marc Benecke, hier dem Kriminalbiologen, der tatsächlich auch sagt, das hängt ganz stark von dem Gewicht der Leiche ab. Also zum Beispiel sagt er, das ist ein Zitat, ne, bei dicken Leichen läuft das Fett aus und das ist sehr, sehr viel Gestank und Gematsche. Und bei dünnen Menschen kann es aber wirklich sein, dass die, ich zitiere das jetzt hier nur, langsam vertrocknen und dadurch mumifizieren. Das stinkt gar nicht so stark und riecht relativ normal.
So eine Rosine da.
In diesem Zustand kann der Tote in seinem eigenen Bett tatsächlich auch liegen. Der Verwandte lüftet die Wohnung ab und zu und kann sich so langsam an diesen Geruch eigentlich ganz gut gewöhnen. Und wahrscheinlich ist das hier, wir haben ja gesehen, Elena ist sehr schlank, der Fall gewesen.
Was hat er denn gemacht, um sie zu mumifizieren? Das ist ja auch nicht mal so eben gemacht.
Nee, wer jetzt einen empfindlichen Magen hat, kann jetzt gerne eine Minute vorspulen. Also er hat die Knochen, um die zu fixieren, miteinander verbunden mit Klavierdrähten und Kleiderbügeln. Er hat die Augen durch Glasaugen ersetzt. Er hat den Brust- und Bauchraum mit Lumpen ausgestopft, um die Form zu halten. Er hat die Haut mit Öl, Wachs, Chemikalien und sowas behandelt, natürlich. Er hat eine Gesichtsmaske angefertigt aus, ja,
natürlich.
Weißt du, wie ich meine?
Natürlich,
ja.
Natürlich.
Ich hätte es genauso gemacht. Weißt, wie ich das meine. Er hat eine Gesichtsmaske angefertigt aus Seidentüchern, Gips, Pappmaché und Wachs. Er hat noch verbleibendes Haar von Elena, woraus er eine Perücke anfertigt und so weiter. Und aber er verwendet dann auch Unmengen an Parfümblumen und Konservierungsmitteln, um eben den Geruch wahrscheinlich zu überdecken. Vor Gericht sagt er dann auch später, dass das alles Teil eines Wiederbelebungsplans war. Also er wollte am Ende mit Röntgenstrahlen und elektrischer Stimulation dafür sorgen, dass Elena wiederbelebt wird.
Dann, also eine Art Dr. Kosel Frankenstein.
Im Grunde ja, weil dann wollte er auch noch mit einem Flugzeug, daran hat er auch selber geforscht, Richtung Sonne fliegen. Das wahrscheinlich wegen seines Mechanikerhintergrunds.
Kann sein, dass Dr. Kosel nicht ganz gut ging. Also ich meine, bisher wirkte er nur ein bisschen creepy und strange, aber ja, ich fliege mit dem Flugzeug in die Sonne, da hat er vielleicht doch zu lange eingeatmet beim Balsamieren.
Er wollte in die Stratosphäre fliegen und die Weltraumstrahlung sollte dann dafür sorgen, dass Elena wieder aufwacht.
Das klingt wie ein türkischer Actionfilm, gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Weltraumstrahlung, er weckt Elena wieder.
Das war sein Langfristplan und so hat er das dann bei sich zu Hause gemacht. Und jetzt hat er Elena bei sich und er lebt einfach 7 Jahre lang mit der Leiche zusammen.
Wow.
In diesem Lagerhallenschuppenhaus.
Und geruchstechnisch, das muss doch da rausgemuffelt haben. Also ich meine,
er hatte keine direkten Nachbarn, aber niemanden ist direkt irgendwas aufgefallen. Zumindest 7 Jahre lang nicht. Also er kocht für sie, er tanzt mit ihr und er heiratet sie auch bei sich zu Hause in einer privaten Zeremonie. Überraschenderweise waren nur die 2 zugegen.
Ah, ich wollte gerade sagen.
Keine Trauzeugen, niemand, nein. Nein, leider nicht. Dann wäre es schon da aufgeflogen. Und er behandelt sie wirklich komplett einfach, als wäre sie eine lebende Ehefrau.
guck,
also oder besser, Phänomen, weil er sie wirklich wahnsinnig wohl umsorgt.
Das ist ja, also der Impuls, wenn man jetzt mal fernab der, was man heute als Leichenschändung verstehen würde, also jemanden Ungefragtes im Grab entnehmen und so, der grundsätzliche Impuls des Ganzen ist ja eigentlich, wenn man es romantisieren möchte, Liebe. Das ist ja, also natürlich für uns mit einem, nennen wir mal, normalen Beziehungs-, Sexualleben nicht nachvollziehbar, aber offensichtlich hat er ja eine so tiefe Liebe zu ihr empfunden, dass er sie bei sich haben wollte.
Ja, das ist ja sozusagen, wenn du die ganze Geschichte gehört hast, auch meine letzte Frage, das war ja auch schon am Einstieg, ist er ein Romantiker oder ein Rechtsbrecher oder beides oder wie definiert man das? Aber ist ja spannend, dass du das von dir aus schon mal so einbringst, dass du sagst, du siehst da einen Liebesaspekt, weil ich sehe das gar nicht.
Du siehst es nicht?
Nein.
Du findest es nicht,
ich bin auch sau unromantisch, aber ich sag mal
du
so.
Du bist mega unromantisch.
Mich holst jetzt zum Valentinstag als Geschichte nicht ab.
Also ja, ich habe jetzt auch nicht geweint vor Rührung, aber ich finde, es geht ja, also jetzt muss man natürlich auf den Aspekt gucken, was ist mit Sexualisierung des Ganzen. Also ist
da
das
kommen
der
wir
Impuls?
Als nächstes zu. Nein, also was ich noch dazu sagen kann zu diesem eheähnlichen Leben, was er führt, er kauft auch für sie Kleider, Schmuck, Handschuhe und so weiter im Dorf, ne, und zieht sie dann auch immer an. Sie liegt auch mit ihm in seinem Bett. Er spricht mit ihr, spielt wohl auch viel Musik ihr vor aus kubanische Musik, ne. Und es gibt natürlich, das war aber ja auch abzusehen, Spekulationen über nekrophile Handlungen, also über sexuelle Handlungen. Aber es gibt keinerlei Beweise. Weil es gibt zum Beispiel angeblich, nur um das jetzt mal zu sagen, was ich gelesen habe, wo es aber keinerlei Belege gibt. Irgendwer findet in den 80er Jahren in einem Haus, wo er mal gewohnt hat, wohl sowas wie ein Bekennerschreiben, wo auch drin steht, er hat damals Elena vergiftet und er hatte auch immer regelmäßig Sexualverkehr mit ihr. Keine Belege dafür, das Schriftstück ist nirgendwo aufzufinden, das hat nur jemand gesagt.
Aber grundsätzlich ist es nicht unvorstellbar, weil wenn jemand in der Lage ist, so etwas zu tun, was er getan hat, ne?
Ja.
Und sich darüber hinwegzusetzen, über den Geruch, ja, über die, also wenn die Passion für diese tote Person so groß ist, dass man sie ja, er vitalisiert sie ja, er macht sie ja zu einer lebenden Person in seinem Geist. Und dementsprechend fände ich es jetzt auch nicht unvorstellbar, dass das Nekrophilie
aber
enthält. Aber man
Nekrophilie,
kann es halt nicht,
also das ist ja Sex mit toten Personen, ich weiß nicht, ob auch Tieren, also.
Ja, ich kommt drauf an, aber also es gibt das, bei Nekrophilie.
Aber das ist ja eine sexuelle Paraphilie, heißt das ja so, das ist ja der korrekte Ausdruck dafür, ne? Also eine. Und die definiert sich dann auch über die Sexualität. Und es gibt Fälle, wo das nicht so sein muss. Also
es gibt verschiedene Formen von Nekrophilie. Es gibt Pseudonekrophilie, was dann nur in der Vorstellung existiert. Es gibt Menschen, die können Sexualität nur mit toten Gegenständen oder toten Menschen, in dem Fall toten Menschen, überhaupt empfinden, was natürlich eine sehr schwere, aus heutiger Sicht schwere psychische Störung ist, weil du ja da niemals das Einverständnis von jemandem mit einbeziehst und das sowieso ein seltsamer Gedanke ist. Und in der Geschichte der Kriminalwissenschaften gibt es natürlich viele Fälle von Nekrophilie, aber immer mit unterschiedlichem Impuls. Also Psychologen streiten sich darüber, was die eigentliche Ursache ist. Also da wird in der Psychologie halt drüber gestritten, was der Impuls bei Menschen ist, nekrophile Handlungen zu vollziehen. Okay. Also dass es um die Machtausübung über jemanden geht, weil wenn jemand verstorben ist, dann hast du natürlich die maximale Machtausübung, weil er kann sich nicht mehr wehren. Es kann sich darum handeln, dass Menschen in der Lage, also dass sie sich sozial und sexuell unfähig fühlen. Also dass sie, sagen wir mal, mit lebenden Frauen es überhaupt nicht hinbekommen. Und dann in dieser Situation, oder lebenden Männern, kann ja auch in die andere Richtung gehen, aber mit lebenden Personen halt sozial so auffällig sind. Und diesen Impuls, das mit jemandem zu haben, in dem man aufrichtig verliebt ist, wie bei ihm, das gibt's natürlich auch. Also das ist auch vorstellbar.
Wo ich immer noch ein Fragezeichen dran machen möchte, ob wir das wirklich als
Liebe
verliebt
bezeichnen.
Ja, da würde ich, wie gesagt, da
naja,
also können wir ja ganz final, wenn du alles gehört hast, drüber sprechen. Aber ich möchte mich weigern, dass das so zu bezeichnen, ja.
Aber warum? Weil Liebe für dich was Romantisches sein muss oder was? Also ist ja
zumindest was halbwegs Gesundes wäre schön. Alles andere ist geisteskrank oder obsessiv oder.
Obsessiv ist das hier ganz sicher, ja klar. Aber er scheint ja sowas wie, wir können darüber nicht richten, aber Liebe für diese Frau zu empfinden, ne? Das ist ja sowieso bei Menschen, also wenn die Frau weiter gelebt hätte und nicht verstorben wäre, wäre aus diesem Mann sehr wahrscheinlich sowas wie ein Stalker geworden.
Absolut, das fürchte ich auch. Das wäre für sie. Ab dem Moment hat die hatte verloren, ab dem Moment, wo er die gesehen hat, sozusagen.
Genau. Und dadurch, dass sie verstorben ist, hat er halt viel mehr Macht über sie gehabt, als ein Stalker das haben kann. ne, weil ein Stalker ja immer noch jemandem folgt, der versucht, ihm zu entgehen, und sie kann ihm ja nicht mehr entgehen. Und das ist schon, also natürlich, wir müssen nicht drüber reden, dass das nicht total obsessiv und daneben und krank ist, auch forensisch fraglich. Also das ist ja jetzt was, wo man über, ja, wo man juristisch darüber sprechen muss, ist das okay, ist es nicht okay? Ich würde sagen, das ist eine Straftat. Ja, genau, da kommen wir bestimmt noch zu. Ich würde es als Straftat sehen, aber aus seiner Perspektive war es wahrscheinlich eine aufrichtige Liebe. Das rechtfertigt aber ähnlich wie bei Stalking, da würde dir ja auch jeder sagen, ich liebe diese Person oder ich habe offene, echte Gefühle. Das macht es aber nicht besser.
Dieses ganze Konstrukt, was er lebt mit ihr zusammen als seine Frau, Ehefrau, wie auch immer, kann er natürlich nur über diese 7 Jahre lang wirklich aufrechterhalten, weil er extrem zurückgezogen lebt. Also er ist selten im Dorf, es ist alles sehr außerhalb, das kommt natürlich dazu. Aber nichtsdestotrotz gibt es irgendwann immer mehr Gerüchte über den seltsamen von Kosel, sein seltsames Verhalten. Er ist dann in Key West unterwegs und kauft halt Frauenkleider. Da werden wahrscheinlich auch manche Leute skeptisch, weil er ja keine Frau dort hat. Er verkauft sehr, sehr viel Parfum und riecht auch selber wohl immer sehr stark parfümiert. Und irgendwann hört Elenas Schwester dieses Gerücht auch, diese ganzen Gerüchte, und denkt irgendwie, da stimmt was nicht. Sie erinnert sich natürlich auch noch daran, wie er darauf bestanden hat, dass Elena in das Mausoleum verlegt wird und so weiter. Und ja, das kommt ihr alles sehr, sehr komisch vor. Und irgendwann haben mir dann sogar einige Nachbarn noch erzählt, sie hätten gesehen, wie er irgendwann mit einer Puppe vor dem offenen Fenster getanzt habe. Und dann geht sie zu seinem Haus und konfrontiert von Kosel. Sie klopft, er öffnet, und Berichten zufolge nach ruft er, als er die Schwester vor der Tür stehen sieht und dann auch erkennt, ins Wohnzimmer rein: Liebling, deine Schwester ist hier. Das ist jetzt auch wieder mit Vorsicht zu genießen. Eine andere Quelle sagt, und deswegen bin ich leider so ein bisschen bei der Theorie, vielleicht stimmt auch gar nichts davon. Eine andere Quelle besagt, dass er einen anderen Satz gesagt haben soll. Er hat zu der Schwester dann gesagt: Du kannst Elena jetzt nicht sehen, sie ruht sich gerade aus.
Wäre beides fraglich. Das erste ist aber noch ein bisschen creepiger.
In jedem Fall.
Creepy Skala 10. Aber das andere ist auch eine stabile 7. Dementsprechend beides schwierig.
Ja.
Weil ich meine, der Schwester war ja bewusst, dass ihre Schwester verstorben ist. Dementsprechend wäre ja auch das mit dem Ausruhen Hinweis darauf, dass sie da ist. Sein.
Ja. Und dann auch. Ja, sie verständigt dann natürlich sofort die Behörden, die Polizei kommt, durchsucht das Haus und findet dann tatsächlich auch Elena, die Überreste von
aber
Elena, auch
ja
im Ehebett sitzend.
Unrechtsbewusstsein dafür gehabt sitzen. Zu haben. Ne, wenn ein Unrechtsbewusstsein dafür gehabt habe, das sind ja auch immer Sachen.
Hat er nicht aufgemacht oder irgendwie sie abgewimmelt oder.
Genau,
das sind ja.
Das sind ja Sachen, die auch in der Forensik und in der Juristik immer wichtig sind. Ist dem Betreffenden die Schlimme seiner Tat oder das Unrecht seiner Tat bewusst? So, ne, das macht auch was bezüglich der Strafe aus. Und ihm scheint ja, also es scheint ja immer der positive Impetus dahinter gewesen zu sein, wirklich was Gutes für sie zu tun. Das macht sie jetzt nicht besser aus unserer heutigen Sicht, und dann würde ich jetzt auch trotzdem nicht sagen, sollte man tun, aber er hat es im Gegensatz zu anderen Straftätern nicht mit einer bösen Absicht getan, diesen Leichnam zu entwürdigen oder so, wie es jetzt bei den Fällen war, von
denen
ich eben
gesprochen
habe.
Ja, das muss man sagen. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob das zu viel ist, ein Bild von der Puppe. Das laden wir auch auf Instagram hoch, dann könnt ihr euch selber entscheiden. Wie gesagt, Friends in Crime-Official, ob ihr euch das anschauen wollt. Ich zeige es dir jetzt einfach mal so.
Okay. Elvis schläft gerade. Das ist nicht gut. Warum zeigst du mir nur 0,2 Sekunden? Muss ich mir das jetzt einprägen und dann was wiedergeben? Zeig mal her jetzt.
Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Ich glaube, ich habe schon bedeutend schlimmere Sachen gesehen.
Ja, nee, ich habe es dir tatsächlich nicht gezeigt, weil ich bin mir jetzt sehr unsicher, inwiefern wir euch das beschreiben sollen und können. Und weil es sieht wirklich grotesk aus,
ja,
würde ich es mal beschreiben.
Jetzt auch nicht
und
dramatisch.
Mir würden sehr viele gute Jokes dazu einfallen, aber irgendwie bin ich jetzt so tief in dem Fall drin, dass ich so denke, nee.
Doch, also nicht Jokes, aber also es sieht, und das wird ja, die Bilder sind ja
sieht
wohl
aus
gemacht.
Wie eine Maske, ne? Das
es sieht aus
nicht aus wie ein richtiges
gebaute,
Gesicht.
Aus Wachs zusammengeknallte Puppe mit zwei angeklebten Augenbrauen.
Es sieht unecht aus. Es sieht ein bisschen. Das ist jetzt bitte nicht, aber das, wenn man ein Selbstporträt gemalt hat in der Schule, so weit weg von einem von dem eigentlichen Foto, was wir von ihr gesehen haben.
Ja, wenn
das.
Sie seit 7 Jahren verstorben ist, dann wird darunter auch nicht mehr viel mehr sein als Knochen und Schädel. Ne?
Deswegen hat er es ja mit Gips und Wachs.
Genau, also er hat im Wachs, also sieht gruselig aus, ja. Ja. Das erinnert mich vom Bild her ein bisschen an den BTK-Killer, Dennis Rader. Der hat auch sich selber so Masken gemacht aus Gips und so und hat sich in den Baum gehangen. Und auf den Bildern, die es dazu gibt, die man dann nachdem seine Morde aufgedeckt wurden, gefunden hat, sieht er auch so aus.
Das heißt,
ich auch
Gipsmasken
immer dachte,
sind nie richtig gut passiert.
Nee, die Gipsmasken, wenn du jetzt nicht gerade, keine Ahnung, Othello spielst oder den Faust, lass es lieber.
Für mich wird es jetzt langsam wirklich reichen. Ich finde alles schon mehr als skurril genug, aber nein. Die Entdeckung von Elena sorgt für eine riesige Sensation. Bevor die Leiche dann erneut beerdigt wird, wird sie auf Drängen der Öffentlichkeit in einem lokalen Bestattungsinstitut erst einmal ausgestellt. Und das finde ich richtig gestört. Also Tausende von Menschen, die Schätzung ist bei über 6.500, ich glaube die genaue Angabe war 6.800 Menschen, stehen da Schlange, um sich das anzugucken.
Würde man als respektlos empfinden aus heutiger Sicht.
Absolut.
Oder?
Es ist sogar so, dass Schulen früher Schluss machen, damit die Kinder dann noch mit der Klasse rechtzeitig in das Beerdigungsinstitut können, um noch einen Blick auf die Tote werfen zu können. Also das ist
Sensationsgeilheit, ne?
Auf Endstufe. Also das finde ich.
Ja, aber
warum
schau mal,
das gemacht wurde, da ist wirklich ganz vorbei.
Ja,
weil
das
ist ja jetzt nicht mehr nur die Entscheidung oder die Taten einer einzelnen, offensichtlich gestörten Person, sondern das ist ja eine bewusste Entscheidung von Behörden und oder vielen Menschen. Und ja, dann denke ich mir so, wow, also jetzt wird's aber krass.
Die moralischen Grenzen waren einfach, also das waren Zeiten, als sowas wie Kuriositätenkabinette noch gab, weißt du,
ja,
wo man dicke Leute,
stimmt.
Frauen mit Bart ausgestellt hat. Das würde man ja heute auch niemals tun.
Ja, da musst du, ja, das stimmt, das muss man immer dazu sagen, es war eine andere Zeit, ja. Entschuldigt es nicht, aber erklärt es vielleicht oder ordnet es ein, ja. Von Kosel wird dann natürlich auf jeden Fall verhaftet und auch angeklagt wegen mutwilliger und böswilliger Zerstörung eines Grabes und Entfernung eines Körpers ohne Genehmigung. Das sind die Anklagepunkte. Im Rahmen dieser Anklage wird er auch psychologisch untersucht und die Gutachter befinden ihn für geistig zurechnungsfähig und für die Allgemeinheit erstmal ungefährlich. Ja, sein Handeln wird als, in Anführungsstrichen, harmlose Schrulle diagnostiziert, also harmless eccentricity, motiviert durch eine Art fehlgeleitete, und jetzt sind wir da, was du auch eben gesagt hast, fehlgeleitete Liebe.
Also ich finde, harmlose Schrulle ist, wenn man sich, keine Ahnung, bekreuzigt, bevor man ein Stück Fleisch isst oder so, aber das ist jetzt schwierig.
Ja, eine harmlose Schrulle ist, wenn du Profifußballer bist und du machst dir immer erst den rechten Schuh zu und dann den linken.
Sowas, das ist eine harmlose Schrulle. Aber seine Frau, seine Nichtfrau, seine Pseudo-Geliebte 7 Jahre lang mit Kleiderhaken zusammengehalten, tot in der Bude aufzubewahren, würde ich jetzt nicht unbedingt als Schrulle bezeichnen.
Ja, also das ist auf jeden Fall das offizielle Urteil. Außerdem wird die Anklage fallen gelassen,
krass,
da der Status der Verjährung für die ihm vorgeworfenen Taten bereits abgelaufen war.
Also er hat sie lang genug aufbewahrt, dass es nicht mehr strafbar ist.
Genau, die Zerstörung des Grabes und Entfernung des Körpers ohne Genehmigung.
Absolut.
Hatte halt damals nur einen bestimmten Status, Statue of Limitation heißt das in Amerika. Und das war halt abgelaufen. Und dann kommt Karl von Kosel ohne Verurteilung frei. Und es gibt natürlich unfassbar viel Presse. Und es ist damals in allen Zeitungen, die es in Key West gibt und dann natürlich auch international. Und das fand ich jetzt spannend. Die öffentliche Stimmung in den Zeitungen, aber auch einfach von der Öffentlichkeit, war im Allgemeinen recht positiv gegenüber Karl von Kosel. Und viele haben ihn dann halt eben wahrscheinlich auch wegen diesem harmless eccentricity, harmlose Schrulle Gutachten, tatsächlich als einen exzentrischen Romantiker betrachtet.
Habe ich dir doch gesagt, ist doch eigentlich auch ganz süß, ne? Ja,
also,
gut, muss er also. Weiß ich nicht, aus unserer heutigen Perspektive, das ist keine Romantik mehr, das ist wirklich fertig.
Von Kosel zieht dann, nachdem er ja ohne Verurteilung freigekommen ist und die Anklage nicht erfolgreich war, zurück in die Stadt in der Mitte Floridas, wo er damals, als er frisch nach Amerika kam, mit seiner Frau, seinen Töchtern, du weißt, bei seiner Schwester,
Doris,
hat sich erzählt, gelebt hat. Genau, zurück zu Doris. Dort lebt er dann ein wenig davon entfernt und schreibt seine Autobiografie. Jetzt wird es skurril, in Groschenromanform. Also damals wurde viel auch veröffentlicht über diese Groschenromane. Und der Titel dieses Groschenromans, dieser Autobiografie lautet Fantastic Adventures. Da denkt man auch so, mein Gott. Also
ja, es klingt eher nach Indiana Jones 4, so wie er es beschreibt, aber es war ja eher
Fantastic
Adventures.
Ne?
Wie ich da Untertitel, wie ich meine nicht Geliebte ausgrub und mit ihr zusammenwohnte.
Und das finde ich fast noch skurriler.
Nicht so fantastisch.
Sein Zuhause, in dem er dann bis zu seinem Lebensende gelebt hat, war ganz in der Nähe seiner Frau Doris, die ihn, solange er lebte, unterstützte.
War aber eine Nette. Das ist wirklich, das ist auch, also so eine wünscht man sich doch. Das ist, wenn man mal 8 Jahre abhaut, mit einer Leiche zusammen zu wohnen, wenn man dann zurückkommt und sagt, hör mal, ich hätte jetzt aber doch gerne wieder Mittagskrautsalat und Leberkäse, ist so top.
Und sie wusste schon, was er getan hat. Das war jetzt
sie
nicht,
hat auch mal eine Zeitung gelesen, sehr so wahrscheinlich, ne? Ja gut, aber es gibt ja immer wieder, ich kann dir nur sagen, auch in meinem Alltag damals, als ich im Gefängnis gearbeitet habe, gab es Partnerinnen, die mit Menschen, die schrecklichste Dinge getan haben, weiter zusammengeblieben sind. Und wo man wirklich als Therapeut oder selbst als normaler Mensch mit einem normalen moralischen Kompass da sitzt und sagt, sind Leute schon für weniger verlassen worden als das.
Ja. Das Ding ist, in seiner Wohnung, in der er dann zwar alleine lebt, Doris wohnt nur in der Nähe, hat er dann auch bis an sein Lebensende Fotografien und Zeitungsartikel von sich, von Elena und so weiter in seinem Wohnzimmer. Und er fertigt wieder eine lebensgroße Puppe aus Gips und Wachs von Elena an, die eine echte Totenmaske von ihr als Gesicht trug. Und da bin ich jetzt wieder, oder nicht wieder, aber da bin ich in ein gefährliches Rabbit Hole reingegangen. Und zwar war ich so, Totenmaske, okay, was ist das genau? Totenmasken gibt's bis heute noch. Tatsächlich kann man das so in Einzelfällen beim Bestatter noch so Bronzegussmasken kaufen, anfertigen lassen. Da wird dann von der toten Person ein Latexabdruck gemacht und der wird dann mit Bronze gegossen. Und dann hast du, so wie
Knut Antiamun, war nicht so machen.
Ja, ich habe das online gegoogelt. Ja, jetzt nicht, ich glaube eher nur bei Toten, aber man kann auch Hände. Man kann nicht nur die Totenmaske vom Gesicht nehmen lassen, man kann auch zum Beispiel eine Hand als Erinnerung, einen Handabdruck machen lassen.
Also Oma ganz über ausstopfen geht nicht, aber Maske geht theoretisch.
Ja.
Wenn man sich zu Hause so nimmt, man hat ja dann so vielleicht so.
Es gibt auch teilweise Ausstellungen von so Ausstellungen mit Totenmasken, wo die Leute dann diese Totenmasken, diese Bronzemasken.
Kennst du diese Nachbildung von afrikanischen Masken, die man bei Poco kaufen kann, die man sich da an die Wand hängt? So ganz schlechte, die Nanunana-Deko.
Halt, wir kennen alle den Tutanchamun, den gibt's ja auch bei Nanunana.
Oh, auch sehr schön.
So eine goldene, also so eine Maske, ja. Und jetzt hat er die natürlich von der Wachspuppe gemacht, die ich dir eben auch gezeigt habe. Also
die war nicht mehr so ganz wie sie, aber es reichte ihm.
Genau, und er lebte tatsächlich mit dieser Puppe bis zu seinem Tod im Alter von 75 Jahren.
Und Doris kam zwischendurch vorbei und man hat einen schönen Kaffee nach dem Tag gemacht.
Und, das sind jetzt aber auch wieder so Schlussgerüchte, deswegen sage ich direkt, nicht bestätigt, konnte ich nicht dicht recherchieren. Ist wohl so, andere haben gesagt, er wurde nach 3 Wochen nach seinem Tod erst in seinem Haus gefunden und angeblich hatte er im Tod auch noch diese Puppe im Arm.
Also, ja, ich würde es nicht unter Schrulligkeit packen, ne? Das ist schon alles ganz schön hart daneben. Also, ja, gut, was soll man dazu sagen? Gruselig ist der erste Begriff, der mir jetzt so einfällt.
Ja.
Ein Stück weit abartig. Juristisch muss jemand anderes beurteilen. Psychologisch würde man, glaube ich, schon von Deviant sprechen. Also, das ist nicht mehr gesund, das ist nicht mehr im normalen Maße von Zuneigung. Aber interessant, dass das Umfeld, also seine Ex-Frau, also jeder hätte verstanden, wenn die Ex-Frau nie wieder mit ihm gesprochen hätte und jeder hätte verstanden, wenn er dafür ins Gefängnis gegangen wäre. Aber die Rechtsauslegung zu dieser Zeit war offensichtlich anders.
Und
er hat Glück gehabt.
Also ich finde halt die Sachen, die danach noch alle passiert sind, auch extrem skurril mit dem Ausstellen, das ist einfach, danach hat man so viele Fragezeichen gehabt. Und ganz spannend ist aber auch, dass das der gesamte Fall oder die, wie wir ja gleich noch diskutieren, Liebe oder Nicht-Liebe oder so, hat halt auch voll viele Leute inspiriert. Ne? Also es gibt zum Beispiel, da bin ich dann in die Musik abgetaucht, es gibt einen Schweizer Komponist, Nadia Vassena heißt er, der hat die Geschichte in seiner Oper, die heißt Carnation, erzählt. Ich verstehe das nicht. Ich habe mir das angehört. Das ist sehr experimentelle Musik. Also es hurzt, muss man sagen.
Es hurzt. Das gewaltig. Lamm der Adler, der habe ich.
Ja, so cool. Also es ist sehr experimentell. Aber auch aber hier ganz viele Metal den verarbeitet worden. Ja, ja. Und auch diese, ist es Liebe, ist es Geisteskrankheit. Subway to Sally hat einen Song darüber gemacht, über den Fall, der heißt Schwarze Seide. Das sind bestimmt alles Bands, die Basti kennt, weil der hat ja als Kind. Und ich auch. Ja, tatsächlich, ich bin auch nicht metalfrei, muss man auch mal sagen.
Du bist nicht metalfrei.
Nee, aber ich bin gediegener Metal.
Ich aber auch. Also, das wird immer viel interpretiert von
kleinen
Türken.
Kennst du Death Mask Divine?
Nein, kenne ich nicht.
Weil die haben zum Beispiel The Black Dahlia Murder. Das ist auch ein Song über den Fall. Oder die Band And You Will Know Us by the Trail of Dead.
Die kenne ich.
The Secret of Eleanor's Tomb.
Oh, das ist schon ein bisschen bezeichnender, ja.
Das ist auch. Die Geschichte. Also es scheint dann doch im Nachhinein noch einige inspiriert zu haben.
Ich muss ein bisschen schmunzeln. Letztens gab es einen Death Metal Musiker, der hatte einen Song verfasst, der hieß, glaube ich, I have skulls and bones in my home and guns and I will kill everyone. Und als sie ihn dann irgendwann mal gelootet haben und nach Hause gefahren sind, nachgeguckt haben, er hatte wirklich
Es war autobiografisch.
Er hatte wirklich Totenköpfe und Waffen da und wollte alle umbringen. Kam nicht so gut an. Es hat zu viel rausgegeben, der Songtitel. Das hätte er anders nennen sollen. Ich finde Black Dahlia Murder, aber Black Dahlia Murder war doch auch eine Mordserie. Ist das das Gleiche? Gehört das dazu?
Ich glaube, ja.
Okay. Aber ja.
Vielleicht ist auch in dem Song sozusagen mehrere Sachen vereint.
Man kann das ja in so einer morbiden Art und Weise künstlerisch verarbeiten, also als überhöhte Liebe.
Ist ja offensichtlich auch passiert.
Aber das Interessante bei all diesen Fällen ist ja immer, oder bei vielen Kriminalfällen ist, dass der Blick mehr auf den Täter als auf die Opfer geht. Das ist ja auch bei den großen Serienmördern der Geschichte. Ja, ja. Da kennt kaum jemand die Opfer, aber es wird immer, oh, Ted Bundy, oh, Dahmer, etc. Und auch in diesem Fall geht es ja eher um die Dramatik der Geschichte, dass diese arme Frau so entwürdigt wurde. Also
genau, das
Tod.
Ist halt, das. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Sichtweisen, so, weil ich zum Beispiel muss jetzt sagen, kann ich schon für uns beide spoilern, wir sind halt nullgläubig, ne? Also für mich gibt es kein Leben nach dem Tod in meiner.
Die Lampe geht aus.
Alle anderen, wer gläubig ist oder wer denkt, ist, wir werden wiedergeboren. Jeder hat sozusagen seine Version und seine Variante.
Absolut.
Und ich kann das auch jedem so lassen. Aber in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung so.
Was glaubst du?
Ist einfach nichts.
Was passiert?
Ciao.
Lampe aus.
Ciao, Kakao, ja. Was glaubst du doch auch?
Exakt.
Das heißt also, in meiner Interpretation ist Elena von einem komischen Arzt betreut, tatsächlich an Tuberkulose gestorben. Und alles, was danach mit ihrem Körper passiert ist,
war für sie nicht mehr wahrnehmbar.
Genau, ist nicht wahrnehmbar, ist ein toter Körper. Aber was wir nicht vergessen dürfen, die Familie hat das ja dann alles rausgefunden. Und wie du eben gesagt hast, kubanische Familie, katholisch wahrscheinlich oder gläubig, würde ich fast vermuten damals.
Gläubig.
Ja. Für die ist das natürlich, weil die eben an andere Sachen glauben, bestimmt der absolute Albtraum gewesen, das rauszufinden. So. Und wahrscheinlich wäre es das für Elena auch gewesen, wenn, weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Ja. Deswegen, ja, also, das sind ja die Angehörigen, das sind ja die Opfer von dem,
genau, das sind
von
die
dem
Opfer.
Fall.
Richtig.
Für mich tatsächlich würde ich aber aus meiner nichtgläubigen Sicht sagen, puh, da sind wir nochmal eigentlich günstig davon gekommen, weil keiner umgebracht wurde, keiner verstorben, also weil niemanden in meiner Definition aktives Leid zugefügt wurde im Sinne von, außer natürlich, wie gesagt, den Angehörigen, als sie das rausfinden mussten. Das ist natürlich furchtbar. Also
ja, also für die betreffende Person, nach unserer Glaubensauslegung, dass wir beide daran glauben, dass da nichts übrig bleibt und alles weg ist. Für die Frau selber, von meinem Verständnis her, hat es auch keine Rolle mehr gespielt, aber auch, es gibt ja auch eine Würde, die ein menschlicher Körper nach seinem Tod weiter hat, ne? Und über die Person die Seele hinaus. Und dementsprechend würde ich das schon als Straftat sehen. Also das weiß ich nicht. Verrückt,
aber
dass man es damals
keine
nicht verurteilt hat.
Konsequenzen, ja. Wenn wir jetzt die Frage, die im Titel steckt, hier Romantiker oder Rechtsbrecher. Also für mich ganz klar, ich finde das null romantisch. Ich möchte auch am liebsten nicht das Wort Liebe. Ich habe es auch immer, glaube ich, in Anführungsstrichen gesagt. Da irgendwie mit in Verbindung bringen. Du hast aber gesagt, irgendwie ist es schon eine Form von Liebe.
Eine manische und kranke Liebe, aber ja, aus seiner Sicht sicherlich. Liebe muss ja nicht.
Können wir das dann nicht einfach Obsession oder Krankheit nennen und nicht Liebe? Beschmutzen wir da nicht einen Begriff?
Oh, den schönen Begriff Liebe beschmutzen wir da. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Es ist wahrscheinlich nicht dessen, was man als Definition Liebe sehen würde, sondern
ich
glaub, Obsession.
Ich glaube, da kam Amor nicht vorbei.
Eine krankhafte Obsession. Nee, der hat da nicht geschossen mit dem Pfeilchen. Das ist, also aus meiner Sicht ist es ein Rechtsbruch. auch die Entwürdigung eines Leichnams ist ein Rechtsbruch und erstaunlich, dass er nicht verurteilt worden ist. Ich denke, man sollte das im Rückblick nicht mehr romantisieren. Es ist erstaunlich, dass er noch bis er 75 war, mit dieser nachgebildeten Zweitleiche zusammen gewohnt hat. Also der Mann hatte ja offensichtlich eine schwere psychische Störung. Und ja, das Interessante ist aber dann trotzdem, dass das Umfeld, also seine Ex-Ehefrau oder noch Ehefrau.
Da gehe ich auf den Kaffeekuchen vorbei.
Ja, also dass man dann Kontakt hält und so, das ist ja...
Das könnte ich auch nicht tatsächlich. Also solche Dinge nicht mal, sind ja wenn auch, mir jemand wahnsinnig leid tun würde.
Solche Dinge sind ja auch immer systemisch. Ne? Also da gibt es ja ein System drumherum, die das erst möglich gemacht haben. Und so. Ne? Und
ja, klar.
Man weiß ja nicht viel über seinen Background, man weiß ja nicht viel über seine Eltern oder so. Ne? Ich habe ja schon erwähnt,
dass... Leider nein. Nee, das kann man nicht sagen. Deswegen, wir haben ja auch die Frage, ob er jetzt... Also wir müssen davon ausgehen, dass es tatsächlich zumindest die Hauptmotivation nicht Nekrophilie war, also der Wunsch nach Geschlechtsverkehr mit einer toten Person. Das scheint es nicht gewesen zu sein. Es muss irgendetwas anderes sein sozusagen. Was man wahrscheinlich jetzt, ohne dass man mit ihm gesprochen hat, in einer Realsituation, kann man da jetzt nicht mehr psychologisch im Nachhinein, kannst du nur vermuten, weißt du, du wirst nie dahinter kommen. Dafür hättest du den ja anders untersuchen müssen.
Wobei er ja psychologisch begutachtet worden ist und als gesund gekennzeichnet wurde, mit den damaligen Mitteln.
Mit der harmlosen Schrulle.
Mit der harmlosen Schrulle, ja. Weiß ich nicht, ob das heute eine ausgebildete Psychotherapeutin oder so sagen würde, dass der Mann eine harmlose Schrulle hat. Das würde man heute so, glaube ich, nicht mehr feststellen.
Ja, ich fand ganz spannend, weil ich habe dann natürlich gesucht, so was denn andere mögliche Erklärungen für diese, ich weiß nicht, ob man es Geisteskrankheit nennen will, aber für sein Verhalten sein können. Und habe da auch was gefunden, und zwar gibt es viele Psychotherapeuten, die auch sagen, das gibt's nämlich immer wieder, dass Menschen auch mit Leichen leben. Früher war das ja sogar, der Tote wurde ja auch noch eine Woche aufgebahrt, wie du sagst.
Es gibt
man hat
Kulturen,
in
denen das getan wird.
Ja,
ne?
Genau, die
Totenkultur in Mexiko, gibt's in Asien gibt's eine Kultur,
da hat man dann schon
einen
anderen Bezug, ne?
In Asien gibt's eine Kultur, wo die Leichen jedes Jahr aus ihren Gräbern genommen werden und so normale Situation. Ich weiß nicht, welche Kultur das macht, aber es gibt wirklich Dörfer, da sitzen dann die Leichen einen Tag mit Zigarette im Mund und Glas in der Hand im Wohnzimmer.
Da gibt's auch Dokumentationen drüber.
Und da ist es aber, da muss man ja sprechen, also da ist es in der Kultur implementiert, dass die Menschen das tun, und dann ist es auch keine Entwürdigung, weil es ja irgendwie im weitesten Sinne auch im Einverständnis
ist. Er hat sich das aber ja selber ausgedacht.
Hier gab es kein Einverständnis, das hat er sich halt selber ausgedacht. Ja, genau. Ne? Aber ja, romantisieren würde ich es auch nicht.
Also ein Erklärversuch war, dass halt viele Leute, gerade die so Extremsituationen wie den Krieg, er war Kriegsgefangener und so weiter, die sowas erlebt haben, dass die wegen dieses Kriegsgeschehens Menschen verloren haben, schlimme Dinge erlebt haben, miterleben mussten, dass sie nie den Umgang mit Negativemotionen und auch mit Verlust, Tod von anderen und so weiter gelernt haben. Und dass sie deshalb diese Trauerphasen, es gibt ja so ein Modell für Trauerphasen, die man so durchläuft irgendwie, ne? Also erstmal leugnet man das, was geschehen ist, dann kommen so intensive Emotionen wie Trauer, Wut, und dann, wenn man durch diese Phasen ist, kann man irgendwann loslassen und dann sucht man was Neues und dann geht man da durch diese Trauerphasen so durch. Und irgendwie die Theorie war, dass eben durch diese ganzen Kriegsextremsituationen irgendwie, und dass man dann stark sein muss und so weiter, dass die Leute überhaupt nicht lernen, aus dieser Leugnungsphase rauszukommen. Dass der da sozusagen stecken geblieben ist und einfach geleugnet hat, dass diese Frau tot ist. Deswegen hat er ja auch nie um sie getrauert oder hat so eine Wut oder Machtlosigkeit empfunden. Der ist ja überhaupt nicht bis dahin gekommen, sondern der steckt einfach da drin. Und das finde ich relativ eine gute Erklärung und relativ nachvollziehbar, wo ich so denke, ja klar, das würde Sinn machen, so.
Klingt sinnig,
das ist so, ja.
Braucht natürlich trotzdem eine gewisse psychische Disposition, das durchzuziehen. So, ne? Also spätestens, wenn der Arm beim Abendessen auf einmal abfällt und unter den Tisch fällt, man muss hier wieder dran kleben, dann müsste jedem normalen Menschen auffallen, das ist hier keine normale Situation, wir sollten das besser mal so nicht weitermachen. Aber das wäre ein Herangehenspunkt, wie man sehen könnte, wo es herkam.
Ja, wahrscheinlich, das kannst du jetzt halt im Nachhinein nicht mehr auseinanderdröseln. Aber was ich dich fragen wollte, du hast ja eben erzählt, du hast schon zum Einstieg gesagt, irgendwie, du hast mit vielen Straftätern in der Anstalt zu tun. Anstalt, sagt man das so? Ist das korrekt?
Justizvollzugsanstalt,
ja.
JVA.
Ja, ich will nur nicht, dass das despektierlich klingt. Nö, ja, in der JVA. Und du hast ja von dem ersten, den du erzählt hast, der war ja, es ist immer blöd jetzt zu sagen, normal, aber glaubst du auch, dass der Karl von Kosel, wenn der irgendwo unterwegs war, wenn wir jetzt mit dem gesprochen hätten, abseits, dass er eine andere Sprache spricht als wir sozusagen, also ein anderes Wording benutzt und so. Glaubst du, wir hätten den als normal wahrgenommen in deiner Erfahrung? Das ist das so?
Ehrlich gesagt, schwer zu sagen, weil man ja keine Tondokumente von ihm hat. Trotzdem ist es.
Ich meine, so aus der Erfahrung.
Ja, ja. Also er hat ja im sozialen Kontext funktioniert. Er war zwar einsiedlerisch, wie er gelebt hat, aber er hat ist einem normalen Beruf nachgegangen, hat eine Ehe geführt, hat zwei Kinder gezeugt. Das war ja jetzt nicht der Eremit, der im Wald lebt und mit niemandem spricht und wie ein absolut seltsamer Typ wirkt, wie der Una-Bomber oder so. Ne?
Ja, musst du auch gerade dran denken, wegen Tim Wald.
Genau,
und so.
Das gibt es ja durchaus auch. Also ich glaube, dass der im sozialen Kontext abseits dieser absurden Obsession vielleicht völlig handlungsfähig und normal wirkt.
Die haben ihn ja auch als zurechnungsfähig und als ungefährlich eingestuft. Vielleicht war er auch wirklich einfach für alle anderen harmlos.
Er hat ja keine anderen Straftaten außer Betrug begangen. Also er hat ja niemandem Gewalt angetan oder so. Und er hat ja auch, glaube ich, bevor die Dame verstorben ist, außer dass er sie überschüttet hat mit Geschenken und so, hat er ja nicht irgendwie versucht, sie zu vergewaltigen oder zu überfallen.
Nee, der war nicht
genau.
Gar nix.
Und wie gesagt, ich habe alle Facetten von Straftätern im Gefängnis gesehen. Und ich fand es immer am beeindruckendsten, wenn du den Leuten die Straftat oder die Grausamkeit, die sie in der Lage waren, in gewissen Situationen auszuüben, überhaupt nicht ansehen konntest. Gar nicht.
Also beeindruckend im Sinne von beängstigend.
Ja,
nicht im Sinne von
einen Daumen hoch.
Ja. Das finde ich stark.
Nein, aber weil es natürlich viel, viel, viel erschreckender ist. Ne? Und als wenn du jemanden vor dir hast, der aussieht wie ein Serienmörder. Und der total. Ted Bundy ist ja der erste, was man einen funktionellen Psychopathen nannte. Deswegen ist er so bekannt geworden. Dieser Mann war für seine Zeit ein hochattraktiver Mann. Der war rhetorisch begabt, der war gebildet, der war studierter Jurist, aber war auf jeden Fall, kam aus einem sehr guten Hintergrund. Er hatte ein intaktes Elternhaus gehabt, er hatte keinen Missbrauch zu Hause erlebt und trotzdem war dieser Mann zu absolut fürchterlichen Taten, die ihm ja nachgewiesen worden sind. Er hat ja auch nekrophile Handlungen an seinen Opfern vollzogen. Und Ted Bundy ist ein Beispiel dafür, dass du diesen Menschen, da ist ja selbst der Richter bei der Verurteilung hat zu ihm gesagt, ihnen hätte eine goldene Zukunft bevorgestanden, junger Mann. Es tut mir von Herzen leid, dass ich sie jetzt zum Tode verurteilen muss. Jemanden, der wirklich schreckliche Dinge getan hat. Der hat es also bis zum Ende seines Lebens und bis zum Ende des Prozesses geschafft, Menschen den Eindruck zu erwecken, dass er ein völlig normaler Typ wäre. Und das ist das gleiche Phänomen wie Frauen, die sich in Serienmörder etc. verlieben. Auch die sehen ja die Taten nicht. Also das ist ja hier verliebt sich ein, nennen wir es mal, sexuell devianter, schräger Mensch in eine Leiche.
Wir wissen ja nicht, ob sexuell das Thema war.
Aber sagen wir mal, emotional
ist
deviant.
Eine Behauptung. Ja, das denke ich, können wir so unterschreiben.
Und das Gleiche könnte man ja auch über Frauen sagen, die sich zum Beispiel in Männer in Gefängnissen, also Sexualstraftäter, verlieben. Wie kommt man auf die Idee? Ne? Also, und auch da gibt es in der Psychologie ganz unterschiedliche. Schreib das mal auf. Da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und oft sind es Frauen, die in ihrem Privatleben schlimme, schlimme Dinge erlebt haben und die jetzt mit jemandem zusammen sind, den sie kontrollieren können.
Und so meinst du, bei Karl war es so, dass er vielleicht auch verlassen wurde, dass genug Nähe erfahren hat und deshalb diese Puppe ihm.
Man kann das im Nachhinein natürlich nur interpretieren, aber natürlich ist es ein Maximum an Macht, das der in dieser Beziehung über diese Frau hatte. Also die Frau war verstorben, sie war puppenartig, also jederzeit in jede Position bringbar. Und ich meine das gar nicht sexuell, sondern Position. Also sie war immer.
Wenn
so
er Kaffee trinken wollte, hat sie mit Kaffee getrunken.
Dann hat sie mit Kaffee getrunken, wenn sie Fernsehen gucken wollte. Sie gab keine Widerworte. Natürlich
sie hat
nicht
angezogen, was er wollte.
Sie
das
hat
klingt
angezogen,
jetzt
was
sehr
er
skurril,
wollte.
Aber.
Ja, aber das als Impuls für jemanden, der Kontrolle über jemand anderen ausüben möchte, ist das ja eigentlich das Maximum an Kontrolle.
Nur konnte sie nicht.
Kochen konnte sie nicht, aber und essen auch nicht, aber du weißt, was ich meine. Sie konnte in jeder Situation das sein, was er von ihr wollte. Und natürlich erscheint das aus unserer Sicht komplett skurril, weil ja jeder normal denkende Mensch sagen würde, ja, sie konnte es nicht, weil sie da tot sitzt und nichts mehr mitkriegt. Aber das könnte ein Erklärungsansatz sein, warum so jemand darauf geht.
Ich glaube, das wird so final nicht zu beantworten sein. Die Frage, können wir alle mit nach Hause nehmen, so ein bisschen, ne?
Würde mich interessieren, ob es Leute in unserer Community gibt, die es ja noch nicht existiert, aber die Community, die wir dann haben, die sagen würden, nee,
die
ich finde das.
Haben
vielleicht gibt es Leute, die das romantisch finden. Vielleicht gibt es Leute, die das gar nicht so schlimm finden. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, ich finde das juristisch
nicht
fraglich.
Oder noch einen ganz anderen Erkläransatz dafür haben oder so.
Und die können uns schreiben an mail@friends-in-crime.de. Mail@friends-in-crime.de. crime.de.
Und ihr habt ja auch unsere Insta-Seite gehört, Friends in Crime unterstrich official. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Wenn ihr uns jetzt das erste Mal hört, was ihr wahrscheinlich tut, abonniert uns gerne, gebt gerne Bewertung ab und empfehlt uns vor allen Dingen am besten direkt weiter.
Absolut.
Das ist mir am allerliebsten.
Öffnet
ist für
das
mich,
Wohnzimmerfenster, schreit raus.
Mund-zu-Mund-Marketing. Ja, genau. Oder was für ein Innenhof einfach als Info. Und vielleicht habt ihr jetzt auch schon so gesagt, ey, ich habe auch schon mal von irgendwas Skurrilem gehört. Ich habe mir jetzt schon aufgeschrieben, Puppenangst für die nächsten
Puppenangst.
Und lustige Scam-Fälle. Wenn ihr da auch irgendwas habt, wenn ihr sagt, ey, das ist irgendwie skurril, lustig, besonders oder so, das können nur hier Basti und Sandra bei Friends in Crime machen. Übrigens, wir müssen eigentlich nochmal erklären, man hätte es auch am Anfang machen können, aber da waren wir so excited und wollten in den Fall rein und so, warum wir uns Friends in Crime genannt haben. Also ursprünglich hatten wir mal die Idee Partners in Crime, weil das ist ja auch so ein, keine Ahnung, Ausdruck für Freundschaft. Und dann, du hast dich richtig für Friends in Crime reingeschmissen. Sag ruhig selber warum, Basti. Dann kannst du dich gleich selber mal vorstellen, wie du eigentlich so tickst.
Weil man ja auch Abkürzungen für seine Community haben will. So, weißt du, wir haben, keine Ahnung, bei Alliteration am Arsch überlegt, die Leute die Arschis zu nennen, hat sich nie eingebürgert. Aber bei Friends in Crime ist die Abkürzung F-I-C und unsere Hörer sind die Fickies. Ist doch mega. Die Fickies.
Und wie sein Gesicht geleuchtet hat in der Videokonfi, als er mit diesem Vorschlag und auf sozusagen auf diese Idee kam.
Hat sich niemand so gefreut.
Ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen.
Ja,
tatsächlich.
War wirklich super.
Das war der Moment, wo er alles hatte.
Alle, die uns jetzt gerade zuhören, ihr seid jetzt Teil der Ficky-Familie. Ist doch mega, oder? Die Fickies.
Nee, das klingt noch falscher.
Die Ficky-Familie, doch. Ich finde das schön.
Ja, Basti hat sich komplett in die Ficky, also in das Wording verliebt.
Hack hat die Hackies, wir haben die Fickies. Ich finde es fantastisch.
Ja, wie bei 1AB war, haben wir die Bevengers. Man braucht einen Namen. Und du hast einen tollen uns ermöglicht durch Friends in Crime.
Ich habe das erst möglich gemacht.
Ja.
Und du hast diese erste Folge wirklich sehr schön gemacht.
Also in diesem Sinne, liebe Fickies, schreibt uns gerne auf allen eben schon genannten Kanälen. Ich muss sagen, wir haben ja jetzt, wie gesagt, diese Ideen. Ich habe aber auch schon angefangen, mich in das Thema Hochzeit und Crimes rund um Hochzeiten reinzuwühlen. Freue mich auch riesig schon drauf. Wird auch in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall vorkommen. Und ich weiß nicht, hast du schon was, wo du sagst, das könnte ich mir gut vorstellen?
Vielleicht nehme ich einen der Fälle, die ich kennengelernt habe, wo ich wirklich dabei war, weißt du?
Basti, sind die lustig? Sind die irgendwie skurril? Sind die definitiv? Aber
ja, doch, 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 da ist auch Skurriles dabei. Ich versuche, die am wenigsten grausamen zu finden. Ich kriege das schon hin. Aber okay. Es war die Sozialtherapie. Also da sind auf jeden Fall Leute, die, sagen wir mal so, einer unserer krassesten Serienmörder hat mir angeboten, mir zum Abschied ein paar Plätzchen zu backen.
Das
und wenn er
erzählt.
Raus ist, kommt er mal vorbei.
Aber und er meinte das doch nett, hast du gesagt.
Er meinte,
das war
doch
nicht meine Drohung.
Also nein, er fand mich total nett. Er sagte, er kommt einfach mal rum, wenn er raus ist. Aber ich habe gesagt,
Und was das über dich sagt, dass ein Serientäter gerne dein bester Freund werden würde,
das
lernt ihr in den nächsten Folgen. Ja.
Genau.
Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss, ihr Lieben.
Hast du einen Daumen gezeigt?
Ich habe einen Daumen gezeigt.
Das war Friends in Crime für diese Woche.
Wenn du direkt weiterhören und die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir jetzt die Podimo-App kostenfrei runter.
Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort immer 4 Wochen, bevor sie überall sonst erscheinen, im kostenlosen Bereich der App.
Diese Infos findet ihr auch in den Shownotes.